Sie mochten auf pragmatische Weise danach trachten, die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung zurückzuerlangen, wie die irischen Demonstranten. Die versuchten, ohne etwas für den Eigenbedarf zu stehlen, den Export von Lebensmitteln zu verhindern. Oder sie mochten das Ziel verfolgen, die Behörden an ihre traditionellen Verpflichtungen zu erinnern, sich um betroffene Untertanen zu kümmern. Die Randalierer handelten nicht als Mitglieder einer Klasse, sei sie revolutionär oder andersartig, sondern als Repräsentanten lokaler Gemeinschaften, denen man das Recht auf Gerechtigkeit verweigert hatte. Was die handfesten Streitigkeiten um Waldstücke und Felder angeht, die im Europa vor 1848 so verbreitet waren, so handelte es sich häufig, wenn auch nicht immer, um Rückzugsgefechte gegen homogenere und räumlich begrenzte Eigentumsformen, die für die moderne Gesellschaft charakteristisch werden sollten. Die Proteste und Revolten der Weber und anderer Arbeiter waren in manchen Fällen in Sachen Organisationsform ausgereift, blieben jedoch sporadische Reaktionen auf Notstände und verschmolzen nie zu einer oppositionellen Bewegung. Die Prozesse des Wandels, die so viele Menschen in prekären Verhältnissen verdrängten oder vertrieben, waren in ihrer Reichweite europäisch, doch die Konflikte um Ressourcen entfalteten sich im kleineren Rahmen, unkoordiniert, geprägt von dominanten Persönlichkeiten und lokalen Engpässen. Der enge Fokus, die politische Blindheit eines großen Teils der sozialen Proteste war eine Ursache für tiefe Enttäuschung bei manchen Beobachtern. In einem anonymen Pamphlet von 1847, das die Regierung der Bourbonen in Neapel verunglimpfte, beklagte der neapolitanische Liberale Luigi Settembrini, dass der ärmste Teil der Bevölkerung seinen Zorn auf diejenigen konzentriere, die sie aus nächster Nähe unterdrückten. Und deshalb nicht erkenne, dass sie alle unterdrückt werden und dass die Quelle des ganzen Übels die Regierung ist. So häufig sie auch auftraten, waren Krawalle doch die Ausnahmen, die jene Regel bestätigten, dass Verarmung und der Verlust einer einträglichen Arbeit die Menschen eher sprachlos und untätig machen, als sie zu einer konzertierten Aktion zu treiben. Das erklärt nicht zuletzt, weshalb die Geografie der Hungersnöte von 1845 bis 1847 und die Geografie der Revolution in den Jahren 1848-49 so sehr voneinander abwichen. Würde ein direkter Zusammenhang zwischen Entbehrung und Revolution bestehen, sollte man annehmen, dass die Regionen, die 1848 von der größten Hungersnot betroffen waren, auch die rührigsten in puncto Revolution gewesen wären. Doch es ist genau umgekehrt. Im Extremfall Irland schwelte die Hungersnot das ganze Revolutionsjahr über weiter, zog politische Energien ab und ließ den Einfluss der Ereignisse im Rest Europas verstummen.